Ein herzliches Hallo auch von mir hier an euch in dieser Celebration Hall. Und natürlich, wo immer du bist, ob du irgendwo zu Hause gerade sitzt oder in unseren Locations, in Balingen, in Münsingen. Ja, sehr cool, dass ihr hier da seid. Jesaja. Am Montag waren meine Frau Helga und ich waren im Donautal. Und ich weiß nicht, wer von euch das Donautal kennt. Also wer noch nicht da gewesen ist, es empfiehlt sich mal dahin zu fahren, besonders im Herbst. Weil Herbst im Donautal ist einfach eine Farbenpracht. Also wir sind so ins Tal reingefahren und sind dann auf so eine Bergkette hochgelaufen. Und es war einfach nur atemberaubend. Es war die Farben von den Blättern, die Sonne hat durchgescheint. Und wir hatten so einen Blätterteppich. Also es war irgendwie, beinahe wie ein Wohnzimmer. Man hat das Gefühl gehabt, man ist so wirklich so in einem Wohnzimmer, ja, das Gott für einen vorbereitet hat. Also wirklich einfach wunderschön. Und ich dachte, Mensch, das ist irgendwie so cool, einen Moment so zum Genießen. So könnte es doch immer sein, oder? Und ich glaube, wir stellen uns manchmal das Leben auch so vor. Also voller Momente zum Genießen. Das wäre doch einfach richtig cool, oder? Wenn sich so ein Moment nach dem anderen anreihen würde. Und natürlich sind wir auch irgendwie realistisch. Es wäre ja irgendwie auch naiv, davon auszugehen, dass es immer so ist. Dass immer alles nur gut ist, dass alles immer nur großartig ist, dass alles immer nur schön ist. Und man kann sich ja irgendwie auch damit arrangieren. Entweder man setzt sich mit Themen, die vielleicht nicht so großartig sind, die einem vielleicht zu schaffen machen, die man vielleicht auch manchmal über die Nachrichten oder was auch immer bekommt, man setzt sich damit entweder auseinander, man versucht es vielleicht für sich einzuordnen, man lenkt sich ab, vielleicht verdrängt man es. Und ich glaube, so hat jeder so seine eigene Strategie. Und ich habe mich gefragt, was ist denn, wenn solche Momente, die einem dann zu schaffen machen, wenn diese Strategien, die man sich da angeeignet hat, also wenn man es verdrängt, wenn man es versucht, irgendwie wegzuschieben, wie auch immer, wenn diese Strategien nicht mehr greifen. In Momenten, in denen man so das Gefühl hat, wo vielleicht auch so der Boden unter den Füßen mal weg ist. Wo die Zeit stillsteht und wo einem das, was man gerade erlebt, so scheinbar jegliche Perspektive raubt. Nach diesem wunderschönen Nachmittag, den wir im Donautal hatten, habe ich einen Anruf von meinem Vater bekommen am Abend. Und sie waren zu einem Termin in der Uniklinik in Tübingen mit meiner Mutter, die schon länger in der Behandlung ist wegen einer Krebserkrankung. Und er sagt mir am Telefon: So wie die Ärzte das einschätzen, gibt es eigentlich keine weitere Möglichkeit, irgendwie erfolgreich weiter zu behandeln. Und das war für mich in dem Moment genau so ein Moment. So ein Moment, wo die Zeit stillzustehen scheint. Alle anderen Themen waren mit einem Mal wie ausgeblendet. Und ich konnte und kann die damit verbundenen Emotionen und Gedanken nach wie vor irgendwie immer noch schwer greifen. Die leuchtenden Farben vom Nachmittag, dieser Moment zum Genießen, der war mit einem Mal auf einmal verblasst. Der war auf einmal irgendwie wie nicht mehr da. Es schien, als würde sich mein Blick in einem Moment wie in einem Tunnel nur auf dieses eine Thema konzentrieren. Ohne dass ich hätte irgendwie einschätzen können, wie lange dieser Tunnel auch dauert. Und ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Ob du Menschen in deinem Umfeld kennst, die sowas erleben. Aber ich habe mich gefragt, wie können wir damit umgehen? Welche Strategie greift? Gibt es überhaupt eine? Kann das überhaupt jemand nachvollziehen? Geschweige denn verstehen, wie es einem in solchen Momenten geht? Wer tröstet mich, wenn ich nicht mehr kann? Das ist die Frage, die ich heute mit euch anschauen möchte. Und ich will euch mit reinnehmen in Jesaja 40. Und ich mache nochmal so einen kurzen Recap, wo wir da gerade stehen. Das Volk Israel ist im babylonischen Exil. Die Warnungen, die Gott durch Jesaja seinem Volk gesandt hatte, die hatten sie ignoriert. Sie führten auch nicht dazu, dass sie zu ihm umkehrten. Gott sehnt sich nach der ungeteilten Liebe seines Volkes, doch Israel hatte wiederholt gegen Gott rebelliert. Sie waren ihm ungehorsam, sie haben Götzen angebetet, Altäre für sie gebaut. Und die Folge daraus war Zerstörung, die Zerstörung Jerusalems, die Verschleppung durch die Babylonier, Gefangenschaft, Leid Hoffnungslosigkeit. Und wenn wir das im Buch Jesaja lesen, dann sind es ja nur so ein paar Verse. Und man kann da auch schnell drüber hinweglesen. Aber die Zeit im Exil, die Israel im Exil verbracht hatte, waren circa 200 Jahre. 200 Jahre, das ist eine lange Zeit. Das ist eine Zeit über mehrere Generationen hinweg. Und ich stelle mir vor, dass in dieser Zeit, im Exil, im Leid, in dieser Knechtschaft, immer wieder eine Frage in den Köpfen der Israeliten so drin war. Hat er uns vergessen? Kennst du solche Momente? Kennst du solche Momente, wo du vielleicht für dich diese Frage stellst, hat mich Gott vergessen? Situationen, die so scheinen, als ob du irgendwo in dieser Situation feststeckst. In diesem Tunnel der Trostlosigkeit. Zeiten, in denen die Hoffnung so unfassbar weg zu sein scheint. Wo du fragst, Gott, wo bist du? Und Gott spricht durch Jesaja und es ist nicht nur ein Hineinsprechen in die Situation des Volkes Israel, es ist die Prophetie eines Neuanfangs nach dem Exil, nach der Gefangenschaft. Und es ist ein Aufruf zur Hoffnung. Und in Jesaja 40, in Versen 1 bis 2, da heißt es, so spricht euer Gott, tröstet mein Volk. Ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft. Eure Schuld ist beglichen. Und ich habe mich auch so gefragt, tröstet? Also wieso denn in Mehrzahl? Also Jesaja als Prophet war ja einer. Und Gott spricht hier zu seinen himmlischen Herrschern und zu seinen prophetischen Boten. Und er sagt, tröstet mein Volk. Gott beauftragt sie. Und die Wiederholung dieses tröstet mein Volk, die macht deutlich, hey, es ist so ein krasses Herzensanliegen Gottes, dass sein Volk nach dem Exil göttlichen Trost erlebt. Aber was ist denn Trost überhaupt? Also wenn ihr jemand erklären wolltet, was Trost ist, was würdet ihr ihm antworten? Ich fand es gar nicht so einfach zum Greifen. Trost zu erklären. Was ist Trost? Geht es einfach um so eine emotionale Unterstützung? Ist Trost einfach nur die Erfahrung, nicht alleine zu sein? Und hilft mir diese Erfahrung, wenn ich nicht mehr kann? Wenn ich feststecke, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Gott will, dass sein Volk getröstet ist. Und ich habe mich gefragt, warum? Weil er barmherzig ist. Weil er gnädig ist. Das haben wir gerade eben gesungen. Weil er barmherzig, weil er gnädig ist. Und im Psalm 103, da heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Im Hebräischen, da steht für barmherzig dieses Wort Rachum. Und das bedeutet mitfühlend. Also mitfühlend in dem Sinn, wie das Gefühl, das eine Mutter ihrem Baby entgegenbringt. Und das ist für uns Männer vielleicht gar nicht so einfach zu greifen. Aber stellt euch das einfach mal vor. Es ist so ein tiefes Gefühl. Eine unfassbare, intensive Art von Liebe, die Gott seinem Volk gegenüber empfindet. Die Gott dir und mir gegenüber empfindet. Er fühlt mit, er leidet mit, er sieht und er vergibt. Und wenn wir das verstehen, dann bedeutet dieses getröstet werden, es ist Gottes Zusage, dass er sein Volk nicht verlässt und nicht vergisst. Psalm 94, denn der Herr wird doch sein Volk niemals verstoßen, sein Eigentum lässt er nicht im Stich. Dieses getröstet werden von Gott ist Gottes Verheißung, sein Volk in die Freiheit zu führen. Jesaja 61, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Dieses Getröstetwerden, es ist Gottes Liebe, die Vergebung und Wiederherstellung schenkt. Jeremia 33, ja, ich wende das Schicksal Judas und Israels zum Guten und baue das Land wieder auf wie früher. Mein Volk werde ich von aller Schuld reinwaschen. Sie haben mir die Treue gebrochen und gegen mich gesündigt. Doch ich will ihnen vergeben. Es ist Gottes Treue, die trägt. 5. Mose 32, vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels, auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht, er ist gerecht und treu. Und wenn wir hier weiterlesen in Jesaja, dann sagt Gott, bereitet euch vor. Bereitet euch vor, dass wir in der Begegnung mit Gott selbst, dass ihr in dieser Begegnung diesen Trost erfahren könnt. Und da steht, hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden, alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Und ich finde dieses Bild einfach so stark. Gott kommt durch die Wüste. Er will seinem Volk, er will uns begegnen, den Situationen, die für uns so hoffnungslos, so aussichtslos, die für uns einfach so die Freude rauben, die uns so das rauben, was Leben ist, die uns, wo sich Angst und Verzweiflung breit machen will. Gott lässt uns nicht allein in der Wüste, er kommt da hinein und er geht mit uns da durch. Und Jesaja schreibt hier, räumt alle Hindernisse aus dem Weg, sorgt dafür, dass nichts dieser Begegnung mit Gott im Weg steht, baut eine Straße. Er fordert uns auf, bereitet euch auf das Kommen Gottes vor. Bereitet euch vor. Er kommt, um euch zu heilen, er kommt, um Wiederherstellung zu schenken, er kommt, um euch Hoffnung zu geben, euch zu ermutigen, euch wieder aufzurichten, weil er euch liebt, weil er gnädig und weil er barmherzig ist. Macht euch ready für euren Gott. Und wenn du dich so ein bisschen in der Bibel auskennst, dann weißt du vielleicht, dass das auch im zweiten Teil der Bibel vorkommt, und zwar bei Johannes dem Täufer. Da heißt es in Matthäus 3, über Johannes hatte Gott schon durch den Propheten Jesaja gesagt, jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Aber was bedeutet das? Wie machen wir den Weg frei für den Herrn? Einmal durch Buße. Und jetzt denkst du, Buße, okay, das hört sich jetzt irgendwie nicht so cool an, oder? Also Buße ist irgendwie nicht was, wo man jetzt irgendwie sagt, hey, das ist, ja, oh, irgendwie empfindet man da jetzt nicht irgendwie so Freude dabei. Aber im Griechischen, da steht für das Wort Buße, Metanoia. Und Metanoia bedeutet umkehren oder umdenken. Also eine Umkehr von allem Destruktiven, von allem dem, was mein Leben zerstören will, hin zu dem Gott, der mich liebt. Und im Hebräischen finden wir auch dieses Wort Schub, und das finde ich, das drückt es noch viel mehr aus. Buße bedeutet ein Schub in die göttliche Richtung. Ganz praktisch heißt es, ich bringe den Müll aus meinem Lebenskeller zu Jesus. Ich bekenne meine Schuld, ich spreche es aus, ich bringe es ans Licht. Und ich bringe Dinge in Ordnung. Und dann heißt es hier bei Jesaja, jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden, alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Täler, Berge. Was sind die Täler und Berge in deinem und meinem Leben? Vielleicht Mutlosigkeit? Menschenfurcht? Minderwert? Vielleicht Stolz? Und vielleicht ist uns das bewusst. Vielleicht haben wir es aber auch irgendwo in die Ecke unseres Lebenskellers so weggeschoben. So in die Ecke, wo es keiner sieht, wo man vielleicht nicht gerne Licht anmacht. Das sind Themen, die wir einfach so gerne vertuschen, die wir gerne verstecken. Weil wir einfach nicht wissen, wie wir damit umgehen können. Und das können Dinge sein, die dich davon abhalten, zu erleben, wie Gott dir begegnen möchte, wie er dich trösten will. Wenn ich zum Beispiel zu stolz bin, um getröstet zu werden, dann werde ich wahrscheinlich gar nicht zulassen, dass Gott mich überhaupt trösten kann. Dann steht Stolz wie so ein Hindernis im Weg. Aber du darfst diese Dinge ans Kreuz bringen und Jesus hinlegen. Du darfst wissen, Gott vergibt dir. Und mit seiner Veränderungskraft will er in dir wirken. Und er will, dass du seine göttliche Freiheit erlebst und dass dein Leben aufblüht. Das ist Gottes Wunsch für dein Leben. In Johannes 1,9, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Hey, wir dürfen freudig Buße tun. Buße ist nicht auf allen Vieren irgendwie ans Kreuz zu kriechen, sondern ist, hey, wir dürfen freudig Buße tun. Wir dürfen freudig unserem Gott begegnen und es ihm hinlegen. Und wir dürfen erleben, wie Gott uns Freiheit schenkt, wie Gott uns in seine Freiheit führt. Wie machen wir den Weg noch frei? Wir vertrauen auf sein Wort. Auf was vertraust du, wenn du Trost suchst? Wo suchst du nach Orientierung, wenn du nicht mehr weiter weißt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so mein erster Reflex, wenn ich in so Situationen hineinkomme, der ist nicht, dass ich zuerst mal nach Gottes Wort suche. Der ist auch nicht, dass ich zuerst mal ins Gebet gehe. Mein erster Reflex ist oft, ich versuche mich irgendwie abzulenken. Ich versuche irgendwie meine Gedanken in eine andere Richtung zu bringen. Ich greife vielleicht zum Smartphone, ich schalte den Fernseher an. Ich suche mir irgendwas zum Arbeiten. Ich unternehme alles Mögliche, aber ich will mich jetzt nicht damit auseinandersetzen. Ich will mich jetzt nicht mit diesem belastenden Thema beschäftigen. Ich versuche meinem Geist irgendwie so ein Fastfood zu geben, in der Hoffnung, dass es mich irgendwie satt machen könnte. Meistens komme ich nicht im ersten Moment auf den Gedanken, zu Gott zu kommen, ihn reden zu lassen, obwohl er am allerbesten weiß, was ich brauche. Und so sagt Jesaja in Vers 8, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Jesaja weist uns darauf hin, hier seid ihr im Klaren, auf was es wirklich ankommt. Such den Fokus an der richtigen Stelle. Verlass dich nicht auf das, was vergeht, was morgen vielleicht schon Geschichte ist. Fütter dich nicht mit Fast Food. Wenn wir auf irgendetwas anderes als auf Gott und sein Wort vertrauen, werden wir scheitern. Mach dir das bewusst. Und der Autor des Psalm 119, der schreibt, bei dir finde ich Zuflucht. Du bist der Schild, der mich schützt. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dein Wort. Aber ich kann meine Hoffnung nur auf sein Wort setzen, wenn ich sein Wort auch kenne. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sein Wort kennen, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir es verinnerlichen, dass wir Bibelverse auswendig lernen, dass wir vielleicht den Vers des Tages so in den Tag hineinstatten, dass wir den Bible-Track im College mal mitgemacht haben, dass wir Wort Gottes in uns aufnehmen, dass es in uns lebendig ist. Whatever, ich will dich ermutigen, vertraue und stütze dich auf Gottes Wort. Hebräer sagt, es ist lebendig und voller Kraft. Wenn ich mich an Gottes Wort halte, dann halte ich es auch für möglich, dass Gott es auch tut. Dass seine Verheißungen wahr sind und dass seine Verheißungen, dass er sich immer dran hält. Wenn ich mich an seinem Wort festhalte, dann wird das Wort Gottes mich halten. Egal in welchen Umständen ich bin, egal in welchem Tunnel ich feststecke. Und deswegen schreibt der Schreiber des Psalms, ich setze meine ganze Hoffnung auf dein Wort. Nicht nur so ein bisschen Hoffnung. Nicht nur so ein, ja, da hilft nur noch beten. Nein, ich setze meine ganze Hoffnung. Meine ganze Hoffnung setze ich auf Gottes Wort. Denn bei Gott selbst findet meine Seele Ruhe. Wir brauchen ein neues Denken. Ein Umdenken. Gott ist meine Zuflucht. Meine erste Reaktion sollte sein, wirklich Gott zu suchen, seine Gegenwart zu suchen, zu ihm zu kommen. Und Jesaja schreibt in Vers 5, denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit, alle Welt wird ihn sehen. So hat er es selbst angekündigt. Jesaja kündigt an, Gott kommt. Gott kommt, um aus Liebe sein Volk zu retten, aus der Knechtschaft zu befreien, aus dem äußeren und auch aus dem inneren Exil. Da, wo wir seinen Trost auch brauchen. Gott begegnet uns in einer lebendigen Hoffnung, in einem Trost, der über das Hier und Jetzt hinausgeht. Er begegnet uns in einer Hoffnung, die uns den Blick weitet, die uns Perspektive schenkt, raus aus dem Tunnel der Trostlosigkeit zu Jesus hin. In Jesus offenbart Gott seine Herrlichkeit für alle Welt. In Johannes 1,14, da steht, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur in seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. In ihm sind Gottes und Gnade zu uns gekommen. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Lassen wir uns auf diese Botschaft ein? Vertrauen wir ihm voll und ganz, dass er versorgt? Dass er der ist, der uns wirklich trösten kann? Bin ich offen dafür, dass Jesus mir in Gnade und Wahrheit begegnet? Die zentrale Botschaft von Jesus, die ist, wie wir im Markus-Evangelium auch lesen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt euch ab von euren Sünden. Da ist es wieder, Umkehr. Und glaubt an diese gute Botschaft. Jesus ruft uns da auf, darüber nachzudenken, wie wir mit unserem Leben umgehen. Und er lädt uns ein, das Geschenk seiner Gnade anzunehmen und ein Leben in engster Gemeinschaft mit ihm zu leben, indem wir ihm unser Leben geben. Bin ich bereit, Jesus kompromisslos zu folgen? Bin ich bereit, gehorsam zu sein? Bin ich bereit, nicht an Jesus zu glauben, aber ihm zu glauben? Und das ist ein großer Unterschied. Ob ich nur an ihn glaube oder ob ich ihm glaube. Bin ich bereit, Jesus in meinem Leben einzuladen? Es gibt eine Wahrheit und die ist Jesus selbst. Jesus selbst spiegelt die Herrlichkeit Gottes. Und Jesaja schreibt weiter in den Versen 10 und 11, ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft, den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er sich erworben hat, es geht vor ihm her, er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Gott selbst, der Schöpfer von Himmel und Erde, er kommt mit Macht und ist mit seinem Volk unterwegs. Er ist nicht aufzuhalten und er wendet sich seinem Volk zu. Sein Arm umfasst sein Volk mit seiner starken und tröstenden Liebe und mit seinem Arm beschützt, verteidigt, befreit und versorgt er. Und Jesaja schreibt, er versorgt die Lämmer, er sieht die Lämmer, diejenigen, die schwach sind. Diejenigen, die kraftlos sind. Diejenigen, denen die Hoffnung fehlt. Er sieht die, die Trost brauchen. Und er führt die Mutterschafe, diejenigen, die Verantwortung tragen, indem er sie leitet. Gott ist ewig, allmächtig, gnädig und barmherzig. Und es gibt niemanden, der ihm gleich ist. Und Gott stellt klar, dass er der ist, der durch sein Wort seine Verheißung und in dem, was er tut, Geschichte macht. Und er der Erlöser seines Volkes ist. Und in Jesaja 44 sagt Gott, ich, der Herr, der König und Befreier Israels, der allmächtige Gott, sage, ich bin der Erste und der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Niemand ist mir gleich. Keiner kann tun, was ich seit Menschengedenken getan habe. Kann etwa ein anderer Gott voraussagen, was die Zukunft bringt? Dann soll er es tun. Laut und deutlich soll er es vortragen. Erschreckt nicht, ihr Israeliten, habt keine Angst. Ich habe euch doch schon lange gezeigt, wer ich bin und was ich tue. Ihr seid meine Zeugen. Sagt, gibt es außer mir noch einen Gott, der so mächtig ist wie ein Fels? Ich kenne keinen. Wer tröstet mich, wenn ich nicht mehr kann? Gott selbst ist der Gott des Trostes und des Neubeginns. Gott ist gnädig und barmherzig. Er liebt dich und er sieht dich. Er fühlt mit dir. Er ist der, der dich durch und durch kennt. Er ist der, der deiner Seele wirklich Frieden und Ruhe geben kann, wo deine Seele zur Ruhe kommen kann. Gott ist der Gott des Durchbruchs. Er durchbricht die Wüste der Hoffnungslosigkeit und der Trostlosigkeit. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Halte dich daran fest und stell dich auf seine Zusagen. Stell dich auf seine Verheißungen. Nimm das in Anspruch, was Gott dir in seinem Wort zuspricht. Gott ist der gute Hirte. Streck dich nach ihm aus. Gott ist der, der versorgt. Das hat er verheißen. Und das wird er tun. Wir sind getröstet, um andere zu trösten. den Trost, den wir erleben durch Gottes Gegenwart, durch sein Wort. Lass uns das anderen weitergeben. Lass uns das nicht für uns behalten, sondern lass uns wirklich anderen in dieser Liebe von Jesus begegnen. Und Trost, der über das Hier und Jetzt hinausgeht, erleben wir, indem wir annehmen, was Jesus für uns getan hat. Jesus ist die lebendige Hoffnung. Lass uns Jesus, lass uns seinem Wort glauben. Und ich möchte zum Schluss der Message in den Worship von Paulus mit hineinnehmen, im 2. Korintherbrief. Und ich finde es cool, wenn wir dazu aufstehen könnten und gleich, dass wir in den Worship mit übergehen. Und Paulus schreibt hier: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens angefeindet werden. Wir ermutigen sie, wie Gott uns ermutigt hat. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und Vater, ich danke dir, dass du einfach so ein liebevoller Gott bist. Vater, und ich bitte dich, dass du uns immer wieder einfach so an dein Herz ranziehst. So in deine Gegenwart hineinziehst, dass wir einfach diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diesen Trost einfach immer wieder erleben. Und Vater, ich danke dir für das, für deine Liebe, die du in Jesus erwiesen hast. Vater, ich danke dir, dass wenn es einen Ort gibt, wo wir hingehen können, dann zu dir. Wir laufen zu dir, denn du kennst unser Herz. Du weißt, was unsere Seele braucht. Du kennst uns durch und durch. Du hast uns geschaffen. Und wir sind deine Kinder.
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.